Dat had überhaupt nog nooit mogen gebeuren, maar dat er zijn. En Heimstade zit alleen maar in die woningmarkt om ons als huurders zoveel mogelijk uit te knijpen. Dat merken we aan het totale gebrek aan renovaties, aan onderhoud, wat er aan de flat gepleegd moet worden, maar wat nooit gebeurt. Ik heb met mijn buurvrouw daarom een huurdersvergadering overlegd in het buurtcafé. En er zijn mensen op afgekomen. We hebben inmiddels een actieve huurdersvereniging die door het hele complex van 180 woningen gesteund wordt. We zijn klachten gaan inventariseren, daarvoor zijn we langs de deuren gegaan. We hebben een zwart boek bij het Heimstadenkantoor in Eindhoven afgegeven. Allemaal met steun van de Bond Precaire Woonvormen en SP Den Bosch. Er zijn raadsvragen gesteld, er zijn kamervragen gesteld. We zetten alle actiemethodes in. Er is een leegstaand appartement, is gekraakt. Daar hebben we een buurtcentrum van gemaakt. En, niet onbelangrijk, we hebben een collectieve huurverhoging weigering georganiseerd. Inmiddels is er sprake van een huurbevriezing. En het is nog veel te vroeg om onszelf daarvoor op de borst te kloppen, want het is niet wat we willen. Maar we kunnen wel vaststellen dat dit soort acties en de duizenden andere mensen die de huurverhoging hebben geweigerd, daaraan hebben bijgedragen. Maar zelfs de kleine successen worden bedreigd. Edus, de branchevereniging van woningcorporaties, wil nou een rechtszaak aanspannen. Dat is om die huurbevriezing ongedaan te maken, dat is totaal onacceptabel. En we willen niet alleen een huurbevriezing, we willen een huurverlaging, en niet alleen voor sociale huurwoningen, maar voor alle huurwoningen. In de flat hebben we een wijweigerende huurverhoging informatieavond georganiseerd en onze medebewoners het stappenplan uitgelegd. Stop de automatische incasso naar je verhuurder. Blijf na de verhoging de oude huur overmaken. En als je dan binnen 3 maanden niet een nieuw voorstel tot huurverhoging hebt gehad, dan hoef je die huurverhoging niet te betalen. En dat is belangrijk om te weten. Daarmee bespaar je per maand zo 30, 40, 50 euro. Ik persoonlijk heb hem al 2 jaar geweigerd en dat bespaart me gewoon 100 euro per maand. Ja. Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat dit soort initiatieven actie voeren ook bij de mensen zelf brengt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om op kleine schaal van onderop te organiseren. Gebruik de huurbevriezing dan ook, neem het als argument om met je medebewoners in gesprek te gaan. Start bewonersorganisaties, sluit je aan bij Wij Weigeren de Huurverhoging, de Bond Precaire Woonvorm, een vakbond, een politieke partij die woonrecht ook in het vaandel heeft staan. En organiseer. Wij zijn sterker. Organiseer. Wij zijn sterker en we zijn met meer. Dank u wel.
into the light. just if you must. But wouldn't it be better to paint a picture or write a letter? Bake a cake or plant a seed. Ponder the difference between want and need. Well, just if you must, but there's not much time. With rivers to swim and mountains to climb, music to hear and books to read, friends to cherish and a life to lead. Well, just if you must, but the world's out there with the sun in your eyes and the wind in your hair. A flutter of snow, a shower of rain. This day will not come round
Ich glaube nicht. United States of America. I call myself Prima Nina because I think I'm a prima ballerina. And I'm in ecstasy. This year, we'll be right back.
Newton liest Anna Karenina von Lew Tolstoi heute die 20. von 81 Folgen. Tolstoi schrieb seinen berühmten Roman zwischen 1873 und 1878. Inspiriert wurde er dazu durch Maria Puschkina Hartung, die älteste Tochter seines Freundes, des Dichters Alexander Puschkin, die das Vorbild für Anna Karenina gewesen sein soll. Ob es auch ein Vorbild für Graf Wronski gab, ist dagegen nicht bekannt. In der heutigen Folge steht Wronski wieder einmal im Blickpunkt der Petersburger Gesellschaft. Allerdings nicht wegen seiner Affäre mit Anna, sondern weil er als Jockey an einem Pferderennen teilnimmt. Er gilt mit seiner Stute Frou Frou als einer der Favoriten auf den Sieg. Durch das Gespräch mit Anna, in dem sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählte, ist er jedoch ungewöhnlich unkonzentriert und nervös. Auch weil er weiß, dass Anna und ihr Mann Alexei Alexandrowitsch ebenfalls dem Rennen zusehen werden. Und so begeht er einen verhängnisvollen Fehler. Hören Sie nun wieder Ulrich Noethen mit der Geschichte des Pferderennens von St. Petersburg.
Die vom Rennen erschöpften, schweißnassen Pferde wurden von Stallburschen nach Hause geleitet, und für das bevorstehende Rennen trafen nacheinander die neuen ein, frische, größtenteils englische Pferde, in den Kopfkappen und mit ihren aufgebundenen Bäuchen sonderbaren Riesenvögeln gleich. Rechter Hand wurde die bauchenge schöne Frou Frou auf und ab geführt, die ihre elastischen und ziemlich langen Kötengelenke wie auf Sprungfedern aufsetzte. Unweit davon wurde dem breitohrigen Gladiator die Satteldecke abgenommen. Die gewaltigen, hinreißenden, vollkommen harmonischen Formen des Hengstes mit der wundervollen Kruppe und den ungewöhnlich kurzen, unmittelbar über den Hufen sitzenden Kötengelenken zogen unwillkürlich Wronskis Aufmerksamkeit an. Er wollte zu seiner Stute gehen, doch wieder hielt ihn ein Bekannter auf. »Ah, da ist ja Karenin«, sagte der Bekannte während ihres Gesprächs. »Sucht seine Frau. Sie ist jedoch im mittleren Pavillon. Haben Sie sie gesehen?« »Nein, habe ich nicht«, erwiderte Wronski. Und ohne sich überhaupt zum Pavillon umzusehen, in dem Karenina sitzen sollte, ging er zu seiner Stute. Wronski hatte noch nicht recht den Sattel überprüft, für den er noch etwas anordnen musste. Da wurden die Reiter schon zum Pavillon gerufen, um die Startplätze auszulosen und für den Start registriert zu werden. Mit ernsthaften, strengen, viele mit bleichen Gesichtern versammelten sich die 17 Offiziere am Pavillon und zogen Nummern. Wronski fiel Nummer 7 zu. Schon hieß es: Aufsitzen! Da Wronski fühlte, dass er mit den anderen Reitern das Zentrum war, auf das alle Augen sich richteten, begab er sich in dem angespannten Zustand, der ihn gewöhnlich langsam werden ließ und ruhig in den Bewegungen, zu seiner Stute. Kort hatte zur Feier des Rennens sein Paradegewand angelegt, einen schwarzen, zugeknöpften Rock, ein Stehkrägelchen, das ihm die Wangen stützte, dazu einen runden schwarzen Hut und Kanonenstiefel. Er war wie immer ruhig und gesetzt und hielt das Pferd, davorstehend, selbst an beiden Zügeln. Frou Frou zitterte weiterhin wie im Fieber. Ihr Auge voll Feuer schielte auf den näherkommenden Wronski. Wronski schob einen Finger unter den Sattelgurt. Die Stute schielte stärker, bleckte die Zähne und legte ein Ohr an. Der Engländer krauste die Lippen. Er wollte damit belächeln, dass seine Sattelung überprüft wurde. »Sitzen Sie auf, dann sind Sie weniger erregt.« Wronski blickte sich ein letztes Mal nach seinen Konkurrenten um. Er wusste, dass er sie beim Reiten nicht mehr sehen würde. Zwei ritten schon zu der Stelle, von wo sie starten mussten. Galzin, einer der gefährlichen Konkurrenten und Wronskis Freund, hatte seine liebe Not mit seinem braunen Hengst, der ihn nicht aufsitzen ließ. Ein kleiner Leibhusar in engen Reithosen galoppierte vorüber wie ein Kater über der Kruppe gebuckelt, da er es den Engländern nachtun wollte. Graf Kusavlev saß bleich auf seiner Vollblutstute aus dem Grabowski-Gestüt. Ein Engländer führte sie am Zaum. Wronski und alle seine Kameraden kannten Kusavlev und wussten insbesondere um seine schwachen Nerven und seinen grauenhaften Ehrgeiz. Sie wussten, dass er vor allem Angst hatte. Auch Angst, ein Armeepferd zu reiten. Jetzt aber, eben weil ihm graute, weil die Leute sich das Genick brachen und bei jedem Hindernis ein Arzt stand, eine Lazarettfuhre mit aufgenähtem Kreuz und barmherziger Schwester, hatte er sich zum Reiten entschlossen. Ihre Blicke trafen sich. Und Wronski zwinkerte ihm herzlich und aufmunternd zu. Einen nur sah er nicht, den Hauptkonkurrenten, Machotin auf Gladiator.
»Hasten Sie nicht«, sagte Kortz zu Wronski. »Und denken Sie an eins. Sie sollten sie vor den Hindernissen nicht zurückhalten und nicht treiben. Lassen Sie sie machen, wie sie will.«
»Gut, gut«, sagte Wronski und griff nach den Zügeln.
»Wenn möglich, gehen Sie in Führung. Aber lassen Sie bis zum letzten Augenblick den Mut nicht sinken, auch wenn Sie hinten sein sollten.«
Bevor die Stute sich rühren konnte, hatte Wronski mit einer gewandten und starken Bewegung den Fuß in den stählernen, schartigen Steigbügel gesetzt und schwang seinen durchtrainierten Körper leicht und fest in den lederknarzenden Sattel. Er schob den rechten Fuß in den Steigbügel, ordnete mit geübtem Griff zwischen den Fingern die Doppelzügel und Kort ließ los. Als wüsste sie nicht, mit welchem Fuß zuerst auftreten, zog Fru Fru mit ihrem langen Hals die Zügel straff und setzte sich wie auf Sprungfedern in Bewegung, wiegte den Reiter auf ihrem geschmeidigen Rücken. Kort beschleunigte den Schritt, kam hinterher. Die erregte Stute suchte bald von der einen, bald der anderen Seite durch Straffziehen der Zügel den Reiter zu täuschen, und Wronski setzte vergeblich Stimme und Hand ein, um sie zu beruhigen. Auf dem Weg zu der Stelle, von wo sie starten sollten, kamen sie schon am gestauten Fluss vorbei. Viele der Mitreitenden waren vor ihm, viele hinter ihm, als Wronski plötzlich hinter sich ein Pferd durch den Morast galoppieren hörte und ihn überholte Machotin, auf seinem weißfußigen, breitohrigen Gladiator. Machotin lächelte, zeigte seine langen Zähne, aber Wronski warf ihm einen bösen Blick zu. Er konnte ihn sowieso nicht leiden, hielt ihn jetzt für seinen gefährlichsten Konkurrenten und ihn verdroß, dass er vorbeigesprengt war und seine Stute in Wallung gebracht hatte. Fru Fru warf das linke Bein zum Galopp vor und machte zwei Sprünge, und verärgert über die angezogenen Zügel fiel sie in stoßenden Trab, der den Reiter hochwarf. Kort blickte ebenfalls unwillig, und fast rannte er im Passgang hinter Wronski her. 25. Insgesamt ritten 17 Offiziere. Das Jagdrennen sollte auf dem großen, 4 Werst langen elliptischen Parcours vor dem Pavillon stattfinden. Auf diesem Parcours waren 9 Hindernisse errichtet. Der Fluss, ein großes, 2 Arschin hohes, festes Gatter unmittelbar vor dem Pavillon, ein trockener Graben, ein Wassergraben, ein Berg, eine irische Bank, eines der schwierigsten Hindernisse, bestehend aus einem mit Reisern besteckten Wall, hinter dem für das Pferd unsichtbar noch ein Graben lag, so dass das Pferd beide Hindernisse zugleich überspringen musste oder sich das Genick brach, dann noch 2 Wassergräben und ein trockener. Und das Rennen endete gegenüber dem Pavillon. Es begann jedoch nicht auf der Ellipse, sondern 100 Saschen seitwärts davon. Und auf diesem Abschnitt lag das erste Hindernis, der 3 Arschin breite, gestaute Fluss, den die Reiter nach Gutdünken überspringen oder durchwaten konnten. 3-mal hatten die Reiter sich schon in einer Linie ausgerichtet, aber jedes Mal drängte sich ein Pferd vor und sie mussten sich erneut aufstellen. Oberst Sestrin, Ein versierter Starter wurde schon ärgerlich, bis er schließlich beim vierten Mal »Ab!« rief und es ging los. Alle Augen, alle Ferngläser waren der bunten Schar der Reiter zugewandt, während sie sich ausrichteten. »Sie starten! Sie reiten!« war nach der erwartungsvollen Stille von allen Seiten zu hören. Menschengruppen wie einzelne Zuschauer rannten nun von Ort zu Ort, um besser zu sehen. Gleich in der ersten Minute zog sich die kompakte Schar der Reiter auseinander. Zu sehen war, wie sie sich zu zweit, zu dritt und einer nach dem anderen dem Fluss näherten. Den Zuschauern kam es vor, als ritten sie alle gemeinsam. Für die Reiter jedoch gab es Sekundenunterschiede, die große Bedeutung für sie hatten. Die erregte und zu nervöse Frou-Frou hatte den ersten Moment verpasst. Einige Pferde stürmten vor ihr los. Aber noch bevor sie den Fluss erreichten, hatte Wronski, der mit aller Kraft das sich auf die Zügel legende Pferd zurückhielt, mit Leichtigkeit drei überholt. Und vor ihm war nur noch Machotins Fuchs Gladiator, dessen Gruppe unmittelbar vor Wronski gleichmäßig und leicht den Takt schlug, und vorneweg noch die hinreißende Diana, die den mehr toten als lebendigen Kusavlev trug. Während der ersten Minuten hatte Wronski weder sich noch die Stute im Griff. Bis zum ersten Hindernis, dem Fluss, konnte er die Bewegungen der Stute nicht lenken. Gladiator und Diana kamen gleichzeitig an. Und fast im selben Moment, hopp, hopp, stiegen sie hoch über den Fluss und flogen auf die andere Seite. Unmerklich, wie im Flug, schwang sich hinter ihnen Frou-Frou in die Höhe. Aber gerade als Wronski sich in der Luft fühlte, erblickte er fast unter den Beinen seines Pferds Kusavlev, der sich samt Diana auf der anderen Flussseite am Boden wälzte. Kusavlev hatte nach dem Sprung die Zügel gelockert. Das Pferd war mit ihm gestürzt, Hals über Kopf. Diese Einzelheiten erfuhr Wronski erst später. Jetzt sah er nur, dass genau dort, wo Frou-Frou die Beine aufsetzen musste, ein Bein oder der Kopf Dianas sein könnte. Aber Frou-Frou spannte wie eine fallende Katze im Sprung Beine und Rücken an, und an dem Pferd vorbei jagte sie weiter. »Oh, meine Liebe«, dachte Wronski. Nach dem Fluss hatte Wronski die Stute völlig im Griff und hielt sie nur zurück, da er beabsichtigte, das große Gatter hinter Machotin zu überspringen und erst auf der nächsten hindernislosen Strecke von vielleicht 200 Saschen zu versuchen, ihn zu überholen. Das große Gatter stand unmittelbar vor dem Zarenpavillon. Der Kaiser, der ganze Hof, die Volksmengen, alle schauten auf sie, auf ihn und den eine Pferdelänge vor ihm reitenden Machotin, als sie sich dem Teufel näherten. So wurde das feste Gatter genannt. Wronski spürte diese von allen Seiten auf ihn gerichteten Blicke, aber er sah nichts als die Ohren und den Hals seiner Stute, die ihm entgegenlaufende Erde, die Gruppe und die weißen Füße Gladiators, die vor ihm rasch den Takt schlugen und immer in derselben Entfernung blieben. Gladiator stieg hoch und ohne zu touchieren schwenkte er den kurzen Schweif und verschwand aus Wronskis Blickfeld. »Bravo«, sagte jemandes Stimme. Im gleichen Augenblick tauchten in Wronskis Blickfeld unmittelbar vor ihm die Bretter des Gatters auf. Ohne die geringste Bewegungsänderung schwang sich die Stute unter ihm in die Höhe. Die Bretter verschwanden, nur hinter ihm pochte etwas. Durch den vorweglaufenden Gladiator in Wallung war die Stute vor dem Gatter zu früh abgesprungen und hatte mit dem Hinterhuf touchiert. Aber ihr Lauf änderte sich nicht, und Wronski, der im Gesicht einen Dreckspritzer abbekommen hatte, erkannte, dass er wieder denselben Abstand von Gladiator hatte. Wieder erblickte er vor sich seine Gruppe, den kurzen Schweif, und wieder die sich nicht entfernenden, rasch sich bewegenden weißen Füße. In demselben Augenblick, als Wronski dachte, jetzt müssten sie Machotin überholen, hatte Frou-Frou schon verstanden, was er dachte, drückte ohne jeden Ansporn gehörig auf das Tempo und näherte sich Machotin von der günstigsten Seite, der des Seils. Machotin ließ sie nicht durch. Wronski dachte gerade, sie könnten auch innen überholen. Da wechselte Frou-Frou den Galopp und begann eben auf diese Weise zu überholen. Frou-Frous vor Schweiß schon dunkler werdende Schulter lag gleich auf mit Gladiators Gruppe. Ein paar Sprünge machten sie nebeneinander. Doch vor dem Hindernis, dem sie sich näherten, setzte Wronski die Zügel ein, um nicht den großen Bogen laufen zu müssen. Und rasch hatte er auf dem Berg Machotin überholt. Er sah sein dreckverspritztes Gesicht vorbeihuschen. Ihm war sogar, als hätte er gelächelt. Wronski hatte Machotin überholt. Doch er spürte ihn gleich hinter sich und hörte unablässig hinter seinem Rücken Gladiators regelmäßigen Hufschlag und die noch vollkommen frischen Atemstöße aus seinen Nüstern. Die nächsten beiden Hindernisse, Graben und Gatter, waren leicht zu überwinden. Doch Wronski hörte Gladiators Schnauben und Springen nun näher. Er trieb die Stute und spürte voll Freude, dass sie leicht den Lauf beschleunigte. Und Gladiators Hufschlag war wieder in der vorigen Entfernung zu hören. Wronski führte das Rennen. Eben das hatte er gewollt und hatte Kord ihm geraten. Und jetzt war er sich des Erfolgs sicher. Seine Erregung, Freude und Zärtlichkeit für Fru Fru wurden immer stärker. Er hätte gerne zurückgeschaut, wagte es aber nicht und suchte sich zu beruhigen und das Pferd nicht zu treiben, um ihm eine Reserve zu lassen, ähnlich der, die, er fühlte es, Gladiator noch hatte. Es blieb noch ein Hindernis, das Schwierigste. Wenn er es vor den anderen überwände, käme er als Erster an. Er sprengte zur irischen Bank. Gemeinsam mit Fru Fru sah er diese Bank schon von Weitem. Und beide gemeinsam, ihn und die Stute, befiel kurz ein Zweifel. Er las den Ohren des Pferdes die Unentschlossenheit ab und hob die Peitsche, spürte aber sofort, dass der Zweifel unbegründet war. Die Stute wusste, was zu tun war. Sie beschleunigte und schwang sich gemessen so exakt, wie es ihm vorschwebte, in die Höhe, und vom Boden abgesprungen überließ sie sich der Schwungkraft, die sie weit über den Graben hinaustrug. Und in demselben Takt, ohne Anstrengung, mit demselben Bein setzte Fru Fru das Rennen fort.
»Bravo, Wronski!«
Aus einer Gruppe hörte er Stimmen. Wie er wusste, Leute aus seinem Regiment und Freunde, die an diesem Hindernis standen. Unverkennbar war Jaschwins Stimme, aber gesehen hatte er ihn nicht. »Oh, meine Wonne«, dachte er über Fru Fru und lauschte, was sich hinter ihm tat. »Drüber gesprungen«, dachte er, als er hinter sich Gladiators Hufschlag vernahm. Es blieb noch ein letzter Graben, 2 Arschin breit, mit Wasser. Wronski schaute nicht einmal hin. Doch da er mit Vorsprung als Erster einlaufen wollte, begann er kreisförmig mit den Zügeln zu arbeiten, hob und senkte den Kopf des Pferdes im Takt der Sprünge. Er spürte, dass die Stute ihre letzten Reserven einsetzte. Nicht nur Hals und Schultern waren nass, sondern an Rist, Kopf und den spitzen Ohren trat der Schweiß in Tropfen hervor, und sie schnaufte heftig und kurz. Aber er wusste, diese Reserve wäre für die verbleibenden 200 Saschen mehr als genug. Nur weil er sich der Erde näher fühlte und an der besonderen Weichheit der Bewegung erkannte Wronski, wie sehr seine Stute noch an Tempo gewonnen hatte. Den Wassergraben überflog sie, als bemerkte sie ihn nicht. Sie überflog ihn wie ein Vogel. Doch im selben Augenblick spürte Wronski zu seinem Entsetzen, dass er nicht mit der Bewegung des Pferdes gegangen war und, er begriff gar nicht wie, eine falsche, unverzeihliche Bewegung machte und in den Sattel fiel. Plötzlich veränderte sich seine Haltung, und er begriff, dass etwas Entsetzliches geschehen war. Er konnte sich noch nicht klar werden darüber, was geschehen war, da huschten neben ihm schon die weißen Füße des Fuchshengstes, und Machotin zog in raschem Lauf vorbei. Wronski berührte mit einem Bein den Boden, und die Stute sackte auf dieses Bein. Er konnte gerade noch das Bein freimachen, da fiel sie auf die Seite, schwer röchelnd, und unternahm, um aufzustehen, vergebliche Bemühungen mit ihrem dünnen, schweißnassen Hals. Sie zuckte vor seinen Füßen auf der Erde wie ein angeschossener Vogel. Die ungeschickte Bewegung Wronskis hatte ihr das Rückgrat gebrochen. Doch das begriff er viel später. Jetzt sah er nur, dass Machotin sich rasch entfernte. Er aber stand schwankend, allein, auf der morastigen, unbeweglichen Erde. Und vor ihm, schwer schnaufend, lag Fru Fru. Und den Kopf zu ihm gebogen, schaute sie ihn an mit ihrem hinreißenden Auge. Noch immer nicht begreifend, was geschehen war, zerrte Wronski die Stute am Zügel. Erneut wand sie sich wie ein Fischlein. Die Sattelflügel krachten, sie zog die Vorderbeine an. Doch da ihr die Kraft fehlte, die Hinterhand zu heben, begann gleich wieder das Geflatter. Und sie fiel erneut auf die Seite. Das Gesicht verzerrt vor Leidenschaft, bleich und mit zitterndem Unterkiefer, stieß Wronski ihr den Absatz in den Bauch und zerrte erneut an den Zügeln. Aber sie bewegte sich nicht. Und die Nase gegen die Erde gedrückt, schaute sie nur ihren Herrn an mit ihrem sprechenden Blick.
»Ah!«
brüllte Wronski und griff sich an den Kopf.
»Ah! Was habe ich getan?« schrie er. das Rennen verloren. Und aus eigener Schuld. Schmachvoll. Unverzeihlich. Und dieses unglückliche, liebe, zugrunde gerichtete Pferd. Was habe ich getan?
Leute kamen gelaufen, Arzt und Feldscher, Offiziere seines Regiments. Zu seinem Unglück spürte er, dass er heil war und unversehrt. Die Stute hatte sich das Rückgrat gebrochen, und es wurde beschlossen, sie zu erschießen. Wronski konnte auf Fragen nicht antworten, konnte mit niemandem sprechen. Er drehte sich um, und ohne die ihm vom Kopf gefallene Mütze aufzuheben, ging er fort von der Rennbahn, wusste selbst nicht wohin. Er fühlte sich unglücklich. Zum ersten Mal im Leben traf ihn ein schlimmes Unglück. Ein nicht wieder gutzumachendes Unglück. Eines, an dem er selbst schuld war. Jaschwin holte ihn ein mit der Mütze, geleitete ihn nach Hause. Und nach einer halben Stunde kam Wronski zu sich. Aber die Erinnerung an dieses Rennen hielt sich in seiner Seele lange als die schlimmste und peinigendste Erinnerung seines Lebens. 26. Äußerlich war Alexei Alexandrowitschs Verhältnis zu seiner Frau das gleiche wie früher. Der einzige Unterschied bestand darin, dass er noch beschäftigter war als früher. Wie in früheren Jahren fuhr er mit Beginn der Saison zur Badekur ins Ausland, um seine Jahr für Jahr durch die angestrengte Winterarbeit zerrüttete Gesundheit wiederherzustellen, und wie gewöhnlich kehrte er im Juli zurück und machte sich sogleich mit gesteigerter Energie an seine übliche Arbeit. Und wie gewöhnlich übersiedelte seine Frau auf die Datscha, er hingegen blieb in Petersburg. Seit jenem Gespräch nach dem Abend bei Fürstin Tverskaja hatte er mit Anna nie mehr über seinen Verdacht und seine Eifersucht gesprochen. Und seine übliche Manier, quasi jemanden nachzumachen, war für das jetzige Verhältnis zu seiner Frau mehr als passend. Er war ein wenig reservierter gegenüber seiner Frau. Er hatte gleichsam nur einen kleinen Pick auf sie wegen jenes ersten nächtlichen Gesprächs, dem sie sich verweigert hatte. In seinem Verhältnis zu ihr lag eine Spur von Ärger, aber nicht mehr. »Du wolltest dich nicht aussprechen mit mir«, schien er in Gedanken zu ihr zu sagen, »umso schlimmer für dich. Jetzt wirst du mich bitten, und ich werde mich nicht aussprechen mögen, umso schlimmer für dich«, sagte er in Gedanken. Als wäre ein Mensch, der vergeblich einen Brand zu löschen versucht hätte, wütend geworden über seine vergebliche Anstrengung und sagte, »Geschieht dir recht. Jetzt verbrennst du dafür.« Dieser kluge und in Dienstangelegenheiten so feinfühlige Mann begriff nicht, was für eine Torheit ein solches Verhalten seiner Frau gegenüber war. Er begriff es nicht, weil es ihm zu schrecklich gewesen wäre, seine wahre Lage zu begreifen. Und so verschloss, verriegelte und versiegelte er in seinem Herzen die Schublade, in der sich seine Gefühle für seine Familie befanden, also für Frau und Sohn. Dieser aufmerksame Vater war ab dem Ende des Winters besonders reserviert gegenüber seinem Sohn und schlug ihm gegenüber denselben foppenden Tonfall an wie gegenüber seiner Frau. »Ach, der junge Mann«, pflegte er ihn anzureden. Alexei Alexandrowitsch dachte und sagte, noch in keinem Jahr habe er im Dienst so viel zu tun gehabt wie in diesem. Doch machte er sich nicht bewusst, dass er sich in diesem Jahr ständig selbst ausdachte, was noch zu tun wäre. Dass dies eines der Mittel war, um die Schublade nicht zu öffnen, in der die Gefühle für Frau und Familie und die Gedanken an sie lagen. Und diese wurden umso schrecklicher, je länger sie dort lagen. Wenn jemand das Recht gehabt hätte, Alexei Alexandrowitsch zu fragen, was er über das Benehmen seiner Frau denke, hätte der sanfte, friedliche Alexei Alexandrowitsch nichts zur Antwort gegeben, sondern wäre sehr zornig geworden auf den Menschen, der ihn danach gefragt hätte. Daher auch hatte Alexei Alexandrowitschs Gesichtsausdruck etwas Stolzes und Strenges, wenn er nach dem Befinden seiner Frau gefragt wurde. Alexei Alexandrowitsch wollte sich über Benehmen und Gefühle seiner Frau keine Gedanken machen, und tatsächlich dachte er nicht daran. Alexei Alexandrowitschs ständige Datscha war in Peterhof, Und gewöhnlich verbrachte Gräfin Lydia Iwanowna den Sommer ebenfalls dort, in der Nachbarschaft und in ständigem Umgang mit Anna. In diesem Jahr hatte Gräfin Lydia Iwanowna es abgelehnt, den Sommer dort zu verbringen, war kein einziges Mal bei Anna Arkadjewna gewesen und hatte Alexei Alexandrowitsch bedeutet, Annas enge Beziehung zu Betsy und Wronski sei unpassend. Alexei Alexandrowitsch war ihr mit der barschen Bemerkung ins Wort gefallen, seine Frau sei über jeden Verdacht erhaben. Und seither mied er Gräfin Lydia Iwanowna. Er wollte nicht sehen und sah auch nicht, dass in der Gesellschaft schon viele seine Frau schief ansahen, wollte nicht verstehen und verstand auch nicht, weshalb seine Frau besonders darauf gedrängt hatte, nach Zarskaja zu übersiedeln, wo Betsy wohnte und von wo es nicht weit gewesen wäre zum Feldlager von Wronskis Regiment. Er gestattete sich nicht daran zu denken und dachte auch nicht daran, doch zugleich wusste er in der Tiefe seiner Seele, ohne es sich je einzugestehen und auch ohne dafür Beweise oder überhaupt einen Verdacht zu haben, zugleich wusste er zweifellos, dass er ein betrogener Ehemann war und war daher zutiefst unglücklich. Wie oft hatte Alexei Alexandrowitsch während seines achtjährigen glücklichen Ehelebens, wenn er auf fremde, untreue Frauen und betrogene Ehemänner blickte, sich gesagt, wie kann man nur so etwas zulassen? Und diese unziemliche Situation nicht beendigen. Jetzt aber, da das Unheil über ihn hereingebrochen war, dachte er keineswegs daran, wie diese Situation zu beendigen wäre. Vielmehr wollte er gar nichts wissen davon, wollte deshalb nichts wissen davon, weil sie zu furchtbar war, zu unnatürlich. Seit seiner Rückkehr aus dem Ausland war Alexei Alexandrowitsch zweimal auf der Datscha gewesen, einmal zum Diner, das andere Mal hatte er einen Abend mit Gästen verbracht. Aber kein einziges Mal hatte er dort übernachtet, wie das in früheren Jahren seine Gewohnheit gewesen war. Am Tag des Rennens war Alexei Alexandrowitsch den Tag über sehr beschäftigt. Doch als er sich morgens einen Plan machte für den Tag, beschloss er, nach einem frühen Diner gleich zu seiner Frau auf die Datscha zu fahren und von dort zum Rennen, wo der gesamte Hof zugegen wäre und wo er sich zeigen müsste. Bei seiner Frau würde er vorbeifahren, weil er beschlossen hatte, sie einmal pro Woche aufzusuchen, der Schicklichkeit halber. Außerdem musste er an diesem Tag, nach eingefahrener Ordnung, seiner Frau zum 15. das Geld für ihre Ausgaben einhändigen. Wie üblich hatte er seine Gedanken in der Gewalt, und als er sich das zu seiner Frau überlegt hatte, gestattete er seinen Gedanken nicht, weiter dem nachzugehen, was sie betraf. An diesem Morgen war Alexei Alexandrowitsch sehr beschäftigt. Gräfin Lydia Iwanowna hatte ihm abends zuvor die Broschüre eines berühmten, in Petersburg weilenden China-Reisenden geschickt, mit der brieflichen Bitte, diesen Reisenden zu empfangen, einen Mann, der aus den unterschiedlichsten Erwägungen höchst interessant und nützlich sei. Alexei Alexandrowitsch hatte abends die Broschüre nicht mehr ganz lesen können und las sie morgens zu Ende. Dann erschienen Bittsteller, ging es los mit den Rapporten, Audienzen, Einsetzungen, Absetzungen, der Vergabe von Gratifikationen, Pensionen, Gehältern, mit den Korrespondenzen,